bei der Bundeswehr darauf trainiert worden, die Bundeswehr ist dazu da, in Afghanistan irgendwo Auslandseinsätze, Seewege sichern und so weiter. Das wirklich Landesverteidigung
von
wieder...
Von Freunden umzingelt.
Genau. Dass Landesverteidigung wieder etwas werden könnte, dass das ein bisschen dauert, sozusagen, bis das in diesen Strukturen ankommt und so weiter, die Leute sich das vorstellen können, dauert ein bisschen genauso, wie ich glaube, mir kommt es auch so vor, in unseren Diskussionen über den Krieg, den potenziellen Krieg. Leben wir immer noch in der Steinzeit? Stellen wir uns immer noch vor, muskelbepackte Männer mit viel Metall hauen aufeinander ein. Mir erzählen die Leute, es gibt eine israelische Software, mit der die ukrainischen Spezialisten die russischen Drohnen hacken. Mhm. Da brauchst du keinen Muskel, da musst du.
Ja, aber die Leute sitzen trotzdem noch im Loch. Also das. Da haben wir jetzt auch die Brücke im Übrigen, um da, an das anzuschließen, was Sie sagen, Herr Seidel, bei diesem nordischen Gipfel, bei dem jetzt Friedrich Merz auch zu Gast war, ist nochmal ganz deutlich festgestellt worden, dass Russland der Feind ist, dass Russland eine große Gefahr ist für Europa, dass die Russen eine große Gefahr sind. Und wir kommen jetzt, Paul, ich würde dich bitten, zu den Leuten, die diesen Luxus nicht haben, zu sagen, da lassen wir noch ein bisschen Zeit vergehen, weil sie mindestens seit drei Jahren im Krieg sind.
Es regnet Höllenfeuer auf die Ukraine, war eine Schlagzeile im Economist aus Großbritannien. Die Zusammenfassung der massiven Luftangriffe Russlands auf das Land, das die Russen vor mehr als drei Jahren überfallen haben. Es gab Tote und Verletzte an 22 Orten in der Ukraine. Bundeskanzler Merz hat gestern erklärt, die Ukrainer könnten mit den aus Deutschland gelieferten Waffen so weit schießen, wie sie es für richtig halten. Eine Beschränkung der Reichweite gibt es nicht mehr. Bei einem Gipfel im finnischen Turku waren sich die Vertreter der nordischen Regierungen einig, die Russen sind und bleiben eine Gefahr für Europa. Wie entschlossen ist der Bundeskanzler, der als Oppositionsführer so kraftvoll aufgetreten ist? Wie stark sind die Europäer, wenn sie sich einig sind? Und wie werden sie das? Wie groß ist das Zeichen, das eine in Litauen stationierte Kampfbrigade der Bundeswehr setzt?
Da gab es in der vergangenen Woche den Aufmarschappell in Litauen, wo der Bundesverteidigungsminister und der Bundeskanzler da waren, um die ersten 400 Soldaten tatsächlich dann da willkommen zu heißen oder zu integrieren. Reden wir aber zuerst über die Situation in der Ukraine, Sabine. Da gibt es dieses, was die Kollegen vom Economist Höllenfeuer genannt haben, tatsächlich Luftangriff an Luftangriff aus Russland auf die Ukraine, 22 Orte. Warum jetzt so intensiv? Ist das der Auftakt der Sommeroffensive? Was ist das?
Nein, der Auftakt der Sommeroffensive ist es nicht. Die Sommeroffensive, das ist damit gemeint, dass an der Front selbst in den östlichen Regionen da Druck auf die Front geschaffen werden soll. Das ist auch die Frage, ob die wirklich kommt. Da sind sich Experten durchaus gar nicht so sicher. Das, was jetzt gekommen ist, war die Antwort auf die Friedensverhandlungen, war die Antwort darauf, dass die Waffenruhe, die für die drei Feiertage, für die Parade in Moskau ausgerufen wurde, von Selenskyj nicht mit Jawohl, Herr General Putin, beantwortet wurde, sondern dass man sich darum eigentlich insofern nicht gekümmert hat, als dass man gesagt hat, 30 Tage, nicht drei Tage Waffenruhe, 30 Tage Waffenruhe wollen wir. Und da ist überhaupt gar nichts erfolgt. Und es ist auch, ich habe diese Meinung gehört, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Es ist auch die Antwort von Putin in Richtung Donald Trump, du gehst mir mit deinen Telefonaten auf den Geist. Spaß dir.
Don't call me. Ja. Wir müssen noch sagen, Volodymyr Zelensky wird morgen in Berlin sein, soll morgen nach Berlin kommen. Und das, was du gerade sagst, Sabine, ist offenbar beim amerikanischen Präsidenten so auch angekommen. Hören wir Donald Trump dazu, der von diesen Bombardierungen, den Luftangriffen auf die Ukraine verärgert war.
Ja, ich gebe Ihnen ein Update. Ich bin nicht glücklich darüber, was Putin tut. Er tötet viele Menschen. Ich weiß nicht, was mit Putin los ist. Ich kenne ihn schon lange. Ich habe mich immer gut mit ihm verstanden. Aber er schießt Raketen auf Städte und tötet Menschen. Und das gefällt mir überhaupt nicht, okay? Wir führen Gespräche und er schießt Raketen auf Kiew und andere Städte. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Also da muss man vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die jetzt sagen, wo kriege ich das eigentlich mal vernünftig aufbereitet, dass ich das nacheinander sehe, die Kollegen von Streitkräfte und Strategien von Norddeutschen Rundfunk haben das jetzt wieder auseinandergefieselt. Was ist da wann jetzt tatsächlich passiert in den vergangenen Stunden oder in den vergangenen Tagen, damit man da einen saubereren Blick tatsächlich drauf hat. Kommen aber zu dem Urteil, das ist so furchtbar wie noch nie seit Beginn des großen Angriffes Russlands auf die Ukraine. Was macht man damit jetzt, wenn man Bundeskanzler ist?
Ich würde gerne noch mal einen haken. Also das, was wir von Trump gehört haben, was ich so beängstigend finde, ist dieser wahnsinnig lange, langsame Erkenntnisprozess. Mhm. Ich meine, er kennt Putin Ewigkeiten und er weiß, also ich glaube, seit 2007 kennen die beiden sich. Und es gibt er war Präsident, er hat den Krieg in der Ostukraine als Präsident, als amerikanischer Präsident sehr wohl mitbegleitet. Und er war tatsächlich in dieser Zeit jemand, der Waffen geliefert hat, nämlich Panzerabwehrraketen geliefert hat. Das heißt also, diese ganze Vorentwicklung müsste er eigentlich auf dem Schirm haben. Und jetzt so enttäuscht zu sein, als hätte er am vorigen Freitag erfahren, dass Putin Städte bombardieren lässt, das finde ich, macht einem Angst.
Aber wenn wir, da ist ja klar, den Mann und seine Regierung müssen wir jetzt ohnehin womöglich rausrechnen aus der ganzen Angelegenheit, weil er nicht verlässlich ist, weil es irrlichternd ist.
Das wäre wunderbar, wenn wir das könnten. Wenn er einfach jetzt aus diesen Verhandlungen zurückziehen würde, würde er diesen Verhandlungen, da würde er dem ganzen Kriegsverlauf einen großen Gefallen tun. Das, was Trump gerade macht, ist, er springt Putin zur Seite. Er ist ein Helfershelfer von Putin, indem er Putin gewähren lässt, indem er Putin immer wieder deutlich macht, du kannst hier machen, was ich will, was du willst. Ich werde dir nicht mit irgendwelchen Sanktionen, mit stärkeren Waffenlieferungen oder irgendwas in die Quere kommen. Er lässt ihn machen und deshalb ermutigt er ihn. Und das war
natürlich abzusehen. Das haben auch Leute hier in Deutschland und anderen europäischen Ländern abgesehen. Jetzt hat aber zum Beispiel Fiona Hill, Regierungsberaterin von mehreren amerikanischen Regierungen aus Großbritannien ursprünglich, hat gesagt, die Europäer könnten zum Beispiel mal anfangen, mit China zu reden, mit Indien zu reden, weil sie sagt, die Europäer, das ist ja nicht alles so klein, so schwach, wie dann immer alle tun, sondern es ist ja tatsächlich stark. Die Inder und die Chinesen haben ein starkes Interesse, wir haben es vorhin im CRTL-Beispiel besprochen, haben ein Interesse an Europa, jetzt ein noch stärkeres, weil sie hier Sachen verkaufen können, die Amerikaner womöglich nicht mehr nehmen. CRTL steht beispielsweise auf einer Feindesliste in den USA. Warum, nach deiner Meinung, Claudia, macht das niemand oder geschieht das? Wir kriegen es nicht mit. Ist das kraftvoll?
Also natürlich, das hat ja auch sogar schon Scholz angefangen, sich mit Indien enger zu verbinden oder zu versuchen, sich mit Indien enger zu verbinden. China, muss ich sagen, ist natürlich echt zweischneidige Sache, sich jetzt mit China irgendwie zu verbünden oder da irgendwie den Schulterschluss zu suchen, denn China hat jetzt auch nicht unbedingt, teilt überhaupt nicht westliche Werte, hat nicht unbedingt ein Interesse daran, Europa stark zu machen. Wenn wir uns mit China irgendwie annähern, fände ich das wirtschaftlich völligen Wahnsinn. Wenn China Taiwan angreift, müssten wir eigentlich eher uns sozusagen über Sanktionen gegen China nachdenken. Das heißt, wir müssen eigentlich, ja, ist doch so, wir müssen eigentlich
eher... Die deutsche Wirtschaft hat die letzten 20 Jahre so begeistert nach China
gehen. Ich weiß, aber eigentlich...
Nicht so, als ob das unsere Feinde wären auf einmal.
Nee, aber eigentlich, also ich plädiere dafür, eher ein bisschen auf Distanz zu gehen zu China. Das wäre mein Plädoyer und das wird auch an einzelnen Wirtschaftszweigen auch schon gemacht.
Claudia, ist es auftreten denkbar? So dachte ich das jetzt eigentlich eher und so hat das, glaube ich, Fiona Hill auch vorgeschlagen, dass man sagt, liebe Chinesen, das könnt ihr ja so weitermachen. Ihr könnt ja den Putin weiterhin als eure Tankstelle behandeln, ihr könnt ihn weiter unterstützen, nur ihr kriegt größere Probleme mit uns, wenn ihr das macht. Probleme, die ihr nicht habt, wenn ihr das lasst. Ist das auch eine denkbare Option?
Ja, aber dazu muss die deutsche Wirtschaft das auch verkraften können. Ne? Also wenn man denen droht, wenn man den Chinesen sagt, pass auf, lasst es mal, sonst kriegt ihr ein Problem mit uns, müsstest du diese roten Linien auch verteidigen können. Und dazu ist die deutsche Wirtschaft im Moment nicht in der Lage, das einfach, also das wird ja im Moment nur De-Risking genannt, noch nicht Decoupling, also noch nicht richtig abkoppeln. Das
bist du fürs Decoupling?
Nee, aber ich meine, ich wäre ja schon froh, wenn das De-Risking ernst gemeint würde, ja.
Aber also ihr könnt, könntet ihr vielleicht das auf...
Ja, also die, sozusagen die Abhängigkeit oder die Risiken, die mit der Abhängigkeit, wirtschaftlichen Abhängigkeit von China verbunden sind, zurückzufahren. Und die Coupling wäre...
Da kann man ein schönes Beispiel für nennen.
Wäre eben tatsächlich abkoppeln oder dass
wir können, nicht nur das, was Leute, glaube ich, was Menschen noch näher liegt. Wir könnten also fast keine Antibiotika mehr verwenden. Wir sind da auf Gedeih und Verderb abhängig von China, von Vietnam, teilweise auch von Indien. Genau. Also das heißt, das würde in Deutschland für Tote sorgen, wenn wir da also nichts mehr
kriegen. Wir sind da sozusagen, unser politischer Handlungsspielraum ist da sehr gering und das macht uns ja nicht nur Sorgen jetzt im Ukraine-Krieg, sondern eben auch, wenn China jetzt aus dem Erfolg Putins in der Ukraine den Schluss zieht, dass sie sich auf Taiwan stürzen könnten. Auch da, ne, wie sind dann unsere internationalen Handlungsfähigkeiten?
Europa sind 450 Millionen. Genau. Du redest immer noch von Deutschland.
Und trotzdem, Claudia, aber muss man eben sagen...
Sind wir uns denn da einig in Europa? Also das würde
dass,
ich jetzt auch
dass
nicht
dass Europa sind nicht nur 400 Millionen, sondern das, wie heißt es, Bruttoinlandsprodukt der EU ist immer noch so hoch wie das von China. Also es ist auch nicht, auch wirtschaftlich nicht ein unbedeutender.
Eben, das ist das, wovon es ausgegangen ist.
Hören aber wir das, was, mal. Aber da, noch ein Einwand. Aber das, was Friedrich Merz auch gestern gesagt hat, im Zusammenhang auf die Reichweitenverlängerung für die deutschen Waffen, die die Ukraine benutzen kann. Der nächste Satz war, er findet, es ist alles getan worden an Verhandlungen.
Lass uns mal ganz kurz hören, was, weil du es gerade ansprichst. Wir haben genau diesen O-Ton, wo er sich dazu äußert. Du musst das, was du anhängen wolltest, noch anhängen, weil das ist nicht hier dabei. Es geht hier darum, wo Friedrich Merz sich beim WDR-Europaforum dazu geäußert hat, dass die Reichweitenbeschränkungen für reichweitenstarke Waffen abgeschafft sind oder nicht mehr in Aktion sind.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten, noch von den Franzosen, noch von uns. Von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift.
Und da hattest du jetzt eine Ergänzung.
Und da gab es eine Ergänzung, also gab es noch einen anderen Satz dazu, der nämlich lautete, entscheiden wir jetzt so, weil alle Verhandlungsmöglichkeiten von unserer Seite erfüllt worden sind, ausgereizt sind. Und das fand ich einen wirklich gefährlichen Satz, weil das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde nicht, dass alle diplomatischen Anstrengungen, zum Beispiel der Europäischen Union, vielleicht ob mit oder ohne die Vereinigten Staaten, ausgereizt sind. Du hast China überlegt. Also es gibt noch andere Möglichkeiten.
Putin will nicht verhandeln. Putin will die
das
Ukraine
richtig, aber,
in Grund und Boden
aber ballern. Die Möglichkeit, diese Verhandlungen zu organisieren und vorzuführen, ob er tut ja so, als wollte er verhandeln und dann jeweils zu Sanktionen zu kommen. Das, was jetzt im Moment passiert ist, ist, dass ein Ultimatum gestellt wird, Waffenruhe 30 Tage, das Ultimatum verstreicht, es passiert gar nichts. Es passiert überhaupt nichts. Mhm. Es wird ein Sanktionspaket verabschiedet, an dem schon ein halbes Jahr lang rumgeknuspelt wird. Also das ist nicht die Antwort darauf gewesen. Und das, was er jetzt mit der Reichweitenbeschränkung macht, das ist überfällig, das ist wieder Schaufensterpolitik. Das hat Scholz nicht gemacht. Wir machen das jetzt, wir sind jetzt
aber anders. Scholz hat es nicht gemacht.
Aber er hat es nicht gemacht. Ja, das ist absolut richtig.
Aber das ist doch ein Schritt nach vorne.
Nein, es gibt gar nicht genug Waffen, für die das gelten würde. Also,
es geht doch erstmal um ein Signal. Auch hier sind wir wieder bei Symbolpolitik. Die Russen wissen nicht genau, was das bedeutet.
Wir sind da gar nicht auseinander. Scholz hat das nicht gemacht. Merz erklärt das jetzt, dass diese Reichweitenbeschränkung
aufgehoben.
Ja, für die ist das nicht interessant, weil diese Reichweite nicht so weit sind wie für den Taurus. Also wirklich, wirklich schlagkräftig und wichtig ist der Taurus, weil der weit genug ins Hinterland reicht. Und da eben tatsächlich die Munitionsdepots, die Raffinerien und was weiß ich.
Ja, sind wir uns ja total einig. Aber das ist doch neu. Das ist doch eine neue
Qualität. Aber bleiben wir bei der
Ich sage die ganze Zeit, wir widersprechen uns nicht. Okay. Aber es wird jetzt erstmal hingestellt.
Bleiben wir bei der neuen Qualität. Was wir jetzt übergehen, weil das oft genug geäußert worden ist, ist das, linke SPD-Politiker Ralf Stegner hat gesagt, er findet das nicht gut mit den Reichweiten. Mhm. Aber das können wir.
Genau, damit gut, dann musste, kann es nicht
musste,
falsch sein.
Ich musste vorhin daran denken, als wir darüber geredet haben, setzt sich Qualität durch? Am Beispiel von Mike Schubert, bei Ralf Stegner, wenn man dessen politische Vita nachliest, ja, denkt man sich, um Gottes Willen, da reiht sich ja Debakel an Debakel. 13,3% hat er verloren, das schlechteste Wahlergebnis als Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein 2009. Dann hat er bei der als schlechtester abgeschnitten bei der SPD-Vorstandswahl 2019. Also eine Niederlage.
Aber Jörg, jede Liga. Zum
Landespolitiker, zum Außenpolitiker.
Zum Außenpolitiker, der die ganze Zeit Sachen erzählt.
Jetzt,
jetzt ist dann auch noch bekannt geworden, dass er sich da mit irgendwelchen Putin-Freunden da schön zusammengesetzt hat. Also merkwürdig, was für Leute da tatsächlich reüssieren. Bleiben wir aber jetzt bei der neuen Qualität. Es ist definitiv zweifelsohne eine neue Qualität, dass deutsche Soldaten dauerhaft stationiert sind in einem NATO-Land, in dem Fall jetzt in Litauen. Da war Friedrich Merz und wir hören diesen vermumpfelten O-Ton, weil es regnete stark. Es waren natürlich widrige Umstände, wie sich das gehört, für einen Aufmarschappell.
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit.
Das Ganze hat dann der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auch noch ergänzt.
Die Aufstellung dieser Brigade ist ein Ausdruck der Zeitenwende. Und lassen Sie mich betonen, Abschreckung und Verteidigung sind Deutschlands Top-Prioritäten.
Das war ja jetzt gerade vom Bundeskanzler nicht so feurig gesprochen. Der weiß, es kommt der NATO-Gipfel jetzt im Juni noch, also Mitte Juni. Und da ist ja, sagen wir mal, gehörig Dynamik drin, weil die Regierung von Donald Trump sich so verhält, wie sie sich verhält. Das heißt, wenn er jetzt hier sagt, die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit, muss er doch innerlich tief durchatmen und sich denken, boah, hoffentlich geht das nicht alles schief, oder allerdings, ist das falsch?
Ja, denn diese Brigade kann ja überhaupt nur in der Stärke dann irgendwann mal vollständig da sein, wenn wiederum aus anderen Truppenteilen und anderen Zusagen, die man an die NATO gemacht hat.
Die aus nach Litauen.
Dann, also ne, Kräfte abzieht und dahin verlagert. Also das ist
ein. Genau, die plündern totales, die anderen aus. Ne?
Naja, also genau, es ist ein totaler Verschiebebahnhof im Moment noch. Ich meine, gut, die Bundeswehr soll wachsen und es gibt ja auch unbegrenzt jetzt Geld, aber wir haben jetzt auch gerade den Bundesrechnungshof gehört, der Pistorius heute eigentlich rechts und links verhauen hat und gesagt hat, das ist eigentlich alles überhaupt nicht fokussiert. Das ganze Geld ist da, man weiß, also es wird aber nicht richtig priorisiert, wofür gibt man das wirklich aus. Der Verwaltungswasserkopf ist im Verhältnis zur tatsächlichen militärischen Truppenstärke viel zu groß und so weiter und so weiter. Also kurzum, ich fand es ganz gut, dass er jetzt nicht noch mehr Pathos an den Tag gelegt hat, weil es ist nicht hinterlegt.
Man darf nicht vergessen, da sollen letztendlich 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert sein. Das heißt, für diese Leute ist das definitiv ein Lebenseinschnitt. Und man sagt ihnen dazu, da der Feind ist von hier aus nicht mehr tatsächlich weit. Wir können uns auch mal anhören, wie das Leute, die da befragt worden sind, in Vilnius tatsächlich gesehen haben.
Es ist ein super Tag. Schön, dass ihr hier seid.
Endlich.
Wir haben lange Jahre darauf gewartet. Ich fühle mich sicherer, das mag ich.
Glaubst du, Sabine, dass das mindestens ein Signal ist, was man in Moskau wahrnimmt? Oder denkt man sich, na gut, das ist das, was sie tun, das ist das, was sie machen?
Nein,
sie
das ist absolut, das ist Handeln. Das ist Handeln und da passiert jetzt wirklich was. Und ich glaube auch, dass es Zeichen, wir stehen tatsächlich mit Mann und Maus und Panzer da in diesem Land, weil das unsere Verbündeten sind. Und wir helfen denen und wir geben das Signal, das gilt nicht nur für Litauen, das gilt für Estland und Lettland und auch für Polen. Und es ist genau die richtige und wichtige Station gewählt worden, nämlich die Achillesferse des Ganzen. Also es ist der richtige Platz, denn es gibt den sogenannten Suwalki-Korridor, wo man wirklich sehr schnell von Belarus aus nach Litauen kommt. Und Nein, das wird im Kreml, denke ich, sehr, sehr wohl gesehen. Und hier sind endlich mal Taten und nicht nur einfach Versprechungen. Ich finde, das ist eine richtige und wichtige
und auch
Geschichte.
Die Botschaft nach Europa rein, finde ich einfach großartig. Ja. Wir haben die baltischen Staaten die letzten Jahre und Jahrzehnte immer so, ach komm, die Kleinen da oben an der Ostsee, braucht kein Mensch. Den Polen gegenüber doch genauso. Ja? Kein Mensch interessiert sich für die polnischen Wahlen jetzt demnächst, die Stichwahl.
Stichwahl am nächsten Sonntag.
Ja, wir kennen jeden Hauskatze, jeden Köter aus dem Weißen Haus mit drittem Vornamen, aber wir wissen nicht, wie die polnische Regierung heißt. Das ist doch absurd.
Und weil das die auch schwer zu sprechen sind, muss man sagen.
Das stimmt natürlich, aber es ist ein großes Zeichen für Europa und ich muss mal sagen, das hätte ich Friedrich Merz nicht zugetraut. Was der in den letzten... Das sind, wie lange?
Die Brigade war doch noch... Von
der nein, ich meine alles das, was der in den letzten 3 Wochen gemacht hat. Ich meine, er wird gewählt, 22 Uhr ist Kabinettssitzung, am nächsten Morgen sitzt er im Flugzeug nach Frankreich. Wie wir in Frankreich wissen, scheint da auch der Regierungschef dann und wann mal eine geschallert zu kriegen, wahrscheinlich auch aus guten Gründen. Lieblingsbilder in der
ja, aber also das ist, muss man sagen, für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, es gibt bei der Landung von Emmanuel Macron in einem Land, was mir gerade nicht einfällt, wo er
in Vietnam
ist gelandet. Und da sieht man, wie er sich eigentlich bereit machen möchte, auszusteigen. Es fährt aber noch eine Hand in sein Gesicht.
Man denkt, er steht vorm Spiegel.
Genau, und dann so. Ratz macht es. Und
das war ein Taschentuch.
Dr. Ayo Schumacher geht davon aus, dass es seine Frau Brigitte ist, die ihm noch eine schallert, wie du
so
gesagt hast.
Und so witzig wie das ist, wer hat diese Bilder in Umlauf gesetzt?
Die Vietnamesen.
Russia Today. Oder? In dem permanenten und seit vielen Jahren verfolgten Bestreben, Macron als einen kleinen Schwächling mit der 4 älteren Frau, die ihn anerkannt da hat, eigentlich als
und ein Mann ist.
Und alle ganz fürchterlich. Genau. Das sind alles Narrative, die von Russia Today in die Welt gesetzt werden, um die Europäische Union zu diskreditieren.
Umso
das dürfen wir nicht
vergessen. Umso wichtiger ist die
vergessen.
Rolle von Friedrich Merz. Ja. Umso wichtiger ist Ich
traue fast meinen Ohren nicht, Hajo, weil wir sitzen hier schon eine ganze Weile zusammen. Ja. Und wenn ich mich erinnere, wie du unserer Kollegin Elisabeth Nia seinerzeit immer, wie du sie fertig gemacht hast dafür, dass sie mal bei Friedrich Merz im Flugzeug mitgeflogen ist.
Oh, also, ich habe sogar ein Selfie mit Friedrich Merz. Ich habe eins. Ja, und
jetzt packst du es aus.
Ja, logisch, diese Sendung verliert all ihre Zähne, muss man sagen. Es gibt überhaupt keine Kampf.
Entschuldigung, aber auf Ralf Stegner können wir uns immer noch einigen als Lieblingsfeind.
Okay, kommen wir. Entschuldigung.
Ich würde ja sagen, dass all diese Dinge zusammen, die Aufhebung der Beschränkung, das wirklich deutliche Zeichen in Litauen, und wenn man dann noch dazu rechnet, dass möglicherweise Donald Trump nicht nur deswegen Putin crazy genannt hat, weil er ihn crazy findet, sondern weil es ihm inzwischen ziemlich nass nahe geht, weil immer größere Teile der republikanischen Partei sich das nicht mehr mit anschauen wollen.
Make America lächerlich again.
Genau.
Nass nahe geht heißt also, es ärgert
ihn. All diese drei Sachen nähern in mir zumindest den leicht spekulativen Optimismus, dass der Umstand, dass Putin dauernd sagt, er ist verhandlungsbereit, nicht nur Verarschung ist,
sondern
um im richtigen Moment, wenn dann doch die Vereinigten Staaten mehr Waffen liefern oder so, eben verhandlungsbereit zu sein. Also es ist nicht nur Lüge, sondern auch die Art, sich ein Türchen offen zu halten.
Liebe spekulativen Optimismus.
Super. Jetzt bin ich mal gespannt, wie euch bei dem nächsten Thema Optimismus anfällt. Paul, ich dürfte dich um die dritte Lage bitten.
Juden sollten an einigen Orten in Berlin nicht als Juden auffallen, denn das kann bedeuten, dass sie angegriffen werden. In Berlin und in Deutschland kann Israel nicht nur kritisiert werden, in Berlin und in Deutschland dürfen Israel und Juden gehasst werden. Aber auch bei Menschen, die mit Israel sympathisieren, steigt das Unverständnis für das brachiale Vorgehen der Regierung Netanjahu im Gazastreifen. Dort ist schon unzähligen Menschen das Zuhause genommen worden. Auch viele Kinder wurden dort schon getötet. Jetzt hat das israelische Militär in eigenen Worten einen beispiellosen Angriff auf den südlichen Gazastreifen angekündigt. Das versteht der deutsche Bundeskanzler nicht mehr, wie er gestern Abend sagte. Das möchte auch der amerikanische Präsident lieber stoppen, wie er Journalisten erklärte. Welchen Einfluss haben die Freunde Israels auf die Regierung in Jerusalem? Und warum glaubt die israelische Regierung, dass sie auch ohne Freunde klarkommen kann?
Tja, das ist eine Frage, die ihr beim besten Willen nicht beantworten könnt. Wir können uns vielleicht noch mal anhören, was Benjamin Netanyahu, der Regierungschef in Israel, dazu gesagt hat, dass mehrere europäische Länder gesagt haben, was um Gottes Willen macht ihr da? Ihr habt den Gazastreifen bereits in Schutt und Asche gelegt. Man muss dazu sagen, die israelische Armee war sehr erfolgreich, hat verschiedene Hamas-Kämpfer ausgeschaltet. Die israelische Armee ist es gelungen, Hisbollah mehr oder weniger auszuschalten. Das heißt, es gibt sehr viele militärische Erfolge. Das ist aber Benjamin Netanyahu offenbar nicht genug, wie er selber sagt.
Ich sage Präsident Macron, Premierminister Carney und Starmer, wenn Massenmörder, Vergewaltiger, Babykiller und Kidnapper Ihnen danken, dann stehen Sie auf der falschen Seite der Gerechtigkeit, auf der falschen Seite der Menschlichkeit, auf der falschen Seite der Geschichte.
Das hört sich nicht so an, Claudia, als würde er denken, genau, ich sollte mal mit meinen Partnern in Kanada, in Frankreich, in Großbritannien tatsächlich moderat umgehen, damit wir da zu vernünftigen Terms kommen. So hört es sich nicht an.
Hört es sich nicht an. Aber genauso erkläre ich mir auch diese Halsstarrigkeit von Netanyahu, halte ich auch für den Grund, weshalb tatsächlich Friedrich Merz jetzt diese neue Tonart angeschlagen hat gestern. Das fand ich ja wirklich spektakulär. Er hat ja auch seinen Antisemitismusbeauftragten Felix Klein offenbar gewähren lassen oder vielleicht sogar vorgeschickt, das Thema: Ist eigentlich diese Staatsräson, das Existenzrecht Israels, Deutschlands Staatsräson, ist das eigentlich immer noch so richtig und angemessen und zeitgemäß? Er hat ja gesagt, wir müssen diese Debatte führen. Finde ich hochinteressant, denn tatsächlich, wenn Deutschland als eigentlicher unverbrüchlicher Partner an Israels Seite erkennt, dass man eben das nur glaubwürdig weiter sein kann, wenn man eben auch an den richtigen Punkten dann auch mal kritisch ist und zwar deutlich Kritik übt. Das finde ich tatsächlich ist neu und finde ich auch begründet in Netanyahus Haltung und auch richtig tatsächlich, weil Merz macht das ja auch nicht im Alleingang. Wir haben es ja gehört, er hat ja geguckt, was macht Amerika, was machen die anderen europäischen Staaten, auf die es da ankommt. Ja, es ist
man muss ja dazu
tatsächlich
sagen,
eine neue Qualität im Vorgehen Israels, dass diese deutschen Neuüberlegungen erfordern.
Da muss aber dazu sagen, dass in Deutschland natürlich da die ganze Zeit auch es ganz schön auf der antisemitischen Seite gehörig brodelt. Und zwar dieses Beispiel von Ulrike Eifler, Vorstandsmitglied der Linkspartei, die hat zum Linksparteitag ein Bild gepostet, wo drüber stand: Free Palestine, und Israel war komplett in palästinensischen Farben. Das bedeutet die Vernichtung Israels. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß bei all dem, was man der AfD zu Recht Negatives nachtragen kann, ich weiß nicht, wann ein Mitglied aus dem Parteivorstand der AfD die Auslöschung Israels gefordert hat. Diese Frau, die nach wie vor im Vorstand der Linkspartei ist, die auch nach wie vor einzelne der Regierungsmitglieder, zum Beispiel Miriam Regev vom Likud, als Faschistin bezeichnet, diese Frau ist im Vorstand der Linkspartei.
Und die AfD jubelt.
Was ist mit den Holocaust-Relativierern, die es in der AfD gibt?
Wir müssen nicht darüber reden, dass die AfD, da hat Josef Schuster alles zu gesagt, wenn die AfD ans Ruder kommt, müssen wir ausreisen. Moment. Nur das, was die anderen Leute machen, das ist ja teilweise unmittelbar gewaltig, das, was Leute wie Ulrike Eifler richtig finden, was die Linksextremen richtig finden. Linksextreme Studenten haben die Humboldt-Uni verwüstet, haben Terrorzeichen hingemalt. Ja. Und ich denke nur, dass es der Sache dient, wenn man darauf hinweist, wie viele Leute das sind, die da jedes Maß tatsächlich
finden. Und das unglaublich Dämliche der Linken ist, dass sie den Rechten den Antisemitismus quasi abnehmen, ja, also
oder ihn hinzufügen,
wie auch immer, auf jeden Fall den rechten Antisemitismus relativieren und damit quasi der AfD sagen, guck mal da die anderen aber auch, das ist einfach strategisch völlig dämlich. Wobei auf der anderen Seite, glaube ich, ist eine relativ kleine Gruppe, also es sind nicht so viele das Thema Friedrich Merz und wie, was der sagt, ist, glaube ich, deutlich relevanter für unsere deutsche Debatte. Wir sollten diesen, ich nenne sie wirklich Idioten, die Hörsäle in Schutt und Asche legen, nicht allzu viel Aufmerksamkeit geben, weil sie wollen unsere Aufmerksamkeit.
Wobei man leider sagen muss, es ist eben nicht ein deutsches Phänomen.
Kommt noch dazu.
Ne? Und da
Wenn sozusagen, die jetzt erschossen worden sind in Washington D.C. Mhm.
Genau, wenn wir mit dem Finger hier auf die deutschen Deppen zeigen, ist damit noch nicht so arg viel gewonnen angesichts dieser starken Kräfte in Amerika, in England,
ja, Großbritannien,
zum Teil auch in Frankreich. Ja. Ein solcher Hass auf Israel, auf Juden, das ist sozusagen mit Solidarität mit irgendwelchen Emanzipationsbestrebungen oder so überhaupt nichts mehr zu tun.
Da muss man übrigens noch dazu sagen, dass da auch teilweise gehörig Schindluder getrieben wird. Die Zahlen, die wir die ganze Zeit hören, die sind mit absoluter Vorsicht zu genießen, weil die kommen teilweise auch sehr dubiosen
die Opferzahlen.
Die Opferzahlen.
Alle erfunden.
Also es gibt zum Beispiel die Äußerung, ja, aber das machen Leute wie ein UNO-Vertreter Tom Fletcher, ist der stellvertretende Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten. Der hat bei den Kollegen von der BBC gesagt, innerhalb der nächsten 48 Stunden würden 14.000 Babys in Gaza sterben. Das sagt ein UN-Repräsentant. Damit, als die britischen Kollegen vom Telegraph nachgefragt haben, wie sie denn auf diese Zahl kämen, stellte sich heraus, dass es eine Zahl gibt von 14.000 Kindern zwischen 6 Monaten und 5 Jahren, die, wenn die Verhältnisse so bleiben, wie sie im Moment sind, für das kommende Jahr mangelernährt sind. Das ist das, was dem zugrunde liegt. Also das heißt, da sind ganz viele Propagandazahlen. Die UNO hat jetzt eine erklärte Israel-Feindin Francesco Albanese bei der Vereinten Nationen verlängert für die nächsten 3 Jahre. Also das ist eine erklärte Israel-Feindin. Ich würde sagen, ich bin eigentlich auch Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft, ich würde sagen, es ist eine erklärte Antisemitin.
Absolut.
Die ist weiterhin UN-Repräsentantin. Also das ist eine Sache, deswegen wundert es mich, dass der Bundeskanzler sich so deutlich einlässt.
Ja, aber deswegen ist das so bemerkenswert, wie Claudia es völlig zu Recht gesagt hat. Das ist neu. Nur, ne, Handeln ist geiler als Reden. In dem Moment, wo die deutschen Waffenlieferungen nach Israel aufhören, da wird es dann.
Warum sollte man das machen?
Das glaube ich. Na ja, das ist ja die Frage, weil man sagt, dass man das, was Netanyahu im Gazastreifen treibt, und da gehen, glaube ich, die Meinungen nicht so weit auseinander. Hilfslieferungen zu boykottieren, Wasser und Strom abzustellen, so, das ist jetzt.
Aber warum kommt das ausgerechnet in dem Moment auf? Mützenich hat, glaube ich, heute Morgen in ihrem Sender, das Ende der Waffenlieferungen verlangt. Warum kommt das ausgerechnet in dem Moment auf, wo die LKWs wieder rein dürfen, wo die Dinge langsam
und die besser Hamas werden.
Weil jetzt in dieser humanitären Hilfe, die humanitäre Hilfe ist jetzt eindeutig an dieses Vertreibungsziel
Und das ist ein
Vorgang, das ist wirklich eine wichtige Angelegenheit und deshalb ist das Maß jetzt auch voll, dass man sagt, wir müssen diese Regierung wirklich schärfstens kritisieren für diese Art der Kriegsführung.
Wie wahrscheinlich ist das, dass sich da was ändert innerhalb Israels?
Das ist sehr wahrscheinlich. Also ich habe ja jetzt wirklich, ich habe ja jetzt auch für das Buch, was kommt demnächst, recherchiert in Israel und habe ein Meinungsspektrum erlebt in dem Land, dass es gibt diese Netanyahu-Regierung natürlich mit den Rechtsextremen, aber sie werden auch so dermaßen heftig intern kritisiert. Und also ich kann wirklich nur sagen, das trifft für viele andere Länder auch zu, aber in diesem Land ist es ganz gewiss so, es gibt einen Unterschied zwischen Regierung und Bevölkerung. Es gibt einen großen Prozent, dass der, lassen Sie mich mal,
ohne ich melde mich.
Er hat sich doch gemeldet.
Okay, dann. Also es gibt einen wirklich großen Prozentsatz der Leute, die sie so derartig kritisieren dafür. Es gab eine denkwürdige Debatte in der Knesset, wo die Leute angeschaut wurden, die tatsächlich für den Hunger plädiert haben, die sich hingestellt haben in der Knesset und gesagt haben, wir können Kindern mit ruhigem Gewissens die Medikamente verweigern, die Schmerzmittel verweigern, wenn ihnen der Arm amputiert wird oder sonst irgendwas, weil diese Kinder von unseren Feinden sind.
Und wir müssen nur verhindern, dass Bilder davon in Umlauf kommen.
Und es gab eine so erbitterte Debatte, eine Ärztin, die gesagt hat, ich glaube, wir gehen hier von derselben Sache aus, nämlich, dass man doch Kindern die Schmerzmittel nicht verwehren darf. Und sie hat die Antwort von 2 Personen bekommen, doch, diesen Kindern kann man sie verwehren. Also das heißt, das ist eine irre Debatte, die da abläuft. Dieses Land zerreißt es förmlich. Und es gibt viele Initiativen, die sagen, wenn wir so weitermachen, dann fliegt es uns ganz auseinander und Der 7. Oktober war schon die Strafe für unsere große Uneinigkeit. Also
da muss man vielleicht dazu sagen, vorher gab es enorme, ständige, wöchentliche Diskussionen gegen die Justizreform. Es gibt auch Leute,
die Demonstration gibt es heute noch.
Und es gab Leute, die gesagt haben, weil die Regierung Netanjahu die völlig falschen Akzente gesetzt hat und Leute abgezogen hat ins Westjordanland, war die Grenze zum Gazastreifen so offen, dass diese Leute, diese Mörder von der Hamas da so einfach eindringen konnten. Herr Seidel, Sie wollten aber
ich wollte aber gar nicht widersprechen. Ich wollte nur auf etwas hinweisen, dass es wahnsinnig schwer ist, gesicherte Annahmen gerade zu machen über die Verhältnisse in Israel. Also ich hab mich
in Israel und Gaza. In Israel kann man das nicht
machen. Das wird ja genau gemessen. Ich habe gerade versucht, das zu recherchieren, wie stehen wirklich die Israelis zur Politik der Regierung.
Und das ist wirklich einfach.
Und bekomme komplett widersprüchliche Aussagen. Die FAZ meldet, eine Mehrheit sei dafür, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Die BBC meldet, Minimum 60% seien dagegen und allenfalls 20% dafür. Es ist wahnsinnig schwer, gesicherte Aussagen zu machen. Weshalb es auch wahnsinnig schwer ist, glaube ich, dazu starke Meinungen zu entwickeln. Und erschwerend kommt etwas hinzu, was ich in der deutschen Presse überhaupt nicht finde, sondern nur in der englischen. Das ist nämlich permanent und zur Zeit und nicht nur vor 2 Monaten krasse Proteste gegen die Hamas gibt im Süden des Gazastreifens.
Ja, das war hier aber auch.
Ja, das ist was berichtet worden. Ja.
Und auch da ist man natürlich der Da denkt man sich so hier von Berlin oder München aus, schaut man drauf und denkt sich, das sind doch die Leute, mit denen Israel reden sollte oder arbeiten sollte. Oder
aber
so.
Das ist aber nicht so einfach.
Es ist genau, aber es ist natürlich.
Aber das ist nicht so einfach, weil
bei denen, ist natürlich genau das, wollte ich sagen. Es ist vor allem ein bisschen naiv, von hier aus eben die sozusagen die Guten und die Bösen so.
Also auch diese Erwartungshaltung, dass die jetzt doch in Gaza sich mal erheben sollten gegen die Hamas. Das
sie tun es ja offenbar.
Sie tun es, aber sie tun es aus unterschiedlichen Motiven. Es gibt da zum Beispiel auch Anhänger der Fatah, also der lange unterdrückten politischen Kräfte, die deshalb, weil sie gegen Hamas protestieren, noch nicht die für Israels
Wieso die Fatah regiert ja im Westjordanland? Das ist ja offenbar
nicht sprechbar.
Aber die beiden sind verfeindet.
Aber die beiden sind zutiefst verfeindet. Und nur weil jemand von der Fatah gegen die Hamas protestiert, ist er noch lange nicht auf der Seite Israels, unterstützt diesen Kurs noch lange nicht. Also da muss man wirklich aufpassen,
Seite Israels stehen, um Gesprächspartner zu sein, um dann, nicht Mörder, Terrorist zu sein. Man kann ja gegen.
Aber unter diesen Verhältnissen überhaupt, also mit Hunger, Zerstörung und sonst was, überhaupt Demonstrationen auf die Beine zu stellen, das stelle ich mir wiederum wirklich sehr, sehr schwer vor. Und das kann man vom grünen Tisch aus wirklich oder von. Nicht von unserem schwarzen Tisch aus, wir machen es ja nicht, aber das kann man natürlich wirklich sehr, sehr leicht fordern, zu sagen, die müssen sich mal gegen die Hamas erheben, das in diesen schwierigen Bedingungen.
Es sind natürlich immer unterschiedliche Dinge, also zum einen die Situation selber im Nahen Osten und die Situation hier bei uns, wie es diskutiert wird. Es wird unglaublich hitzig diskutiert, ihr habt es gerade schon gesagt, also wer was dazu sagt, wenn Friedrich Merz was dazu sagt, ist das natürlich relevant, weil der in die Gruppe seiner Wähler hineinspricht. Hören wir die Philosophin Susan Nyman, die sich dazu auch geäußert hat.
Die sogenannte Philosophin. Ich würde sie aussprechen wie Wadepfuhl. Die Philosophin.
Entschuldigung. Sie liegt uns beiden schwer im Magen. Trotzdem, Herr Seidel, da wir hier ja der Meinungsvielfalt verpflichtet sind, hören wir Susan Nyman, die uns nochmal sagt, wir sollten die richtige Lektion aus der Geschichte, aus der deutschen Geschichte lernen, sagt uns diese amerikanische Frau in Berlin.
Das Problem ist, dass Deutschland wirklich die falsche Lektion aus dieser Geschichte gelernt hat. Es ist nicht etwa, dass man universelle Menschenrechte beachten, pflegen, schützen muss, sondern es ist darauf reduziert, man soll um Gottes Willen nicht antisemitisch sein. Und Antisemitismus wird sehr eng definiert. Die Menschen mögen keine verordnete Haltungen, zumal wenn sie sehen, dass viele der Protesten absolut berechtigt sind.
Das ist die Frage, ob da wirklich die Leute, die From the River to the Sea in Neukölln protestieren. Man muss immer dazu sagen, das können wir für unsere Situation ja total beurteilen. Ich glaube, der Integrationsbeauftragten von Berlin-Neukölln, Güna Walci, die gesagt hat, in Neukölln mit einer Kippa rumzurennen, mit einem Israel-Sticker, sich überhaupt als Jude zu erkennen zu geben, ist gefährlich. Ich riskiere, da mindestens verprügelt zu werden, sollte ich das machen. Das ist die Situation in unserer Stadt, das ist die Situation in Neukölln, das ist die Situation sicherlich auch an anderen Orten. Deswegen, ob Frau Neimann hier so richtig recht hat, dass die Proteste... Sieh mich ruhig erwartungsvoll an und sprich dann auch.
Es ist ja nicht nur ein Risiko, es passiert ja die ganze Zeit. Und die Zahlen sind nach oben geschnellt seit dem 7. Oktober. Sie verharren auf diesem hohen Niveau. Und wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, werden sie sogar mancherorts noch steigen sie noch weiter. Also das ist ja nicht nur ein Risiko. Und ich meine auch diese Appelle, die ja selbst aus jüdischen Gemeinden inzwischen kommen, versteckt eure Symbole, gebt euch nicht mehr als Juden zu erkennen, ist doch im Prinzip irre, dass wir hier sowas
haben. Aber gleichwohl darf man gegen das Vorgehen der IDF in Gaza protestieren.
So, dürfte noch nie jemand nicht.
So, das meine ich. Aber diese Trennlinie ist so verwaschen.
Beziehungsweise ist es eher, ist es nicht eher,
weil es für viele als Vorwand für ihren Antisemitismus.
Weil die Leute in der Wolle gefärbte Antisemiten
sind. Ist es nicht eher umgekehrt, dass der Protest gegen die Politik dieser absolut fragwürdigen Regierung sofort auf From the River to the Sea rausläuft.
Yeah, genau.
Und sozusagen die Skepsis gegenüber denen dann aber auch drauf rausläuft, wirklich jeden Winkelzug der israelischen Kriegsführung wiederum gut zu finden und
den man tatsächlich auch nicht unbedingt immer die ganze Zeit beurteilen kann, muss man noch dazu sagen, weil das eine komplizierte Sache ist. Machen wir da den Deckel drauf, weil ich möchte jetzt noch, ich weiß, dass ihr absolute Experten seid in dem nächsten Thema jetzt, weil es geht um Journalismus und es geht darum, wie viel Vertrauen kann man in Journalismus tatsächlich haben. Da gibt es einen großen Moment des Misstrauens in die amerikanischen Kollegen. Wir haben unsere weitere Lage von Paul Sonderegger.
Lieber nichts sagen, haben Politikerinnen und Politiker der Demokraten in den USA entschieden, die wahrgenommen haben, wie sehr das Alter dem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zusetzte. Er konnte der Unterhaltung überhaupt nicht folgen, stellte ein Demokrat schon im Wahlkampf 2020 fest. Lieber nichts berichten, haben Journalisten entschieden, die Donald Trump nicht mit Berichten über den greisen Biden in die Hände spielen wollten. Mittlerweile gibt es ein Buch des CNN-Journalisten Jake Tapper, das nicht nur in den USA Diskussionen auslöst. Liefern Journalistinnen und Journalisten wichtige Informationen ab, wenn sie sie überprüfbar erfahren haben? Oder behalten sie manches lieber für sich, weil die eine oder andere Wahrheit missliebige Folgen haben könnte? Sind wir Medienleute nur Informationsdienstleister? Oder doch politische Akteure, ohne uns selbst den Wahlkampfstress antun zu müssen? Sind wir vor allem Erzieher, die am besten wissen, was für unsere Kunden gut ist? Und wer wird als Erwachsener eigentlich gerne erzogen?
Ja, das sind die Fragen, die sich tatsächlich daraus ergeben, weil es gibt ein großes das ist Teil der scharfen Auseinandersetzung in den Vereinigten Staaten, dass, so wie hier Leute von Lügenpresse sprechen, gibt es das in den USA auch. Die einen vertrauen den anderen nicht. Die einen sagen, wer Fox guckt, ist blöd und lässt sich die ganze Zeit leicht manipulieren. Die anderen sagen, das, was bei MSNBC erzählt wird, was bei CNN erzählt wird, ist total gefiltert. Und dafür ist dieses Buch, was hier zwischen uns liegt, jetzt tatsächlich der Beweis, weil da Jake Tapper, der selber zu CNN gehört, der auch nicht, obwohl er die ganze Zeit zu sehen ist, auch nicht gesagt hat, bevor das Duell war, wo dann alle gesehen haben, in welchem Zustand Joe Biden ist, der hat auch vorher nicht gesagt, der Mann kommt nicht mal wirklich richtig klar. Also wie ist eure Reaktion auf die Geschichte, als ihr sie das erste Mal gehört habt, Claudia? Es gab wir müssen es nicht Verschwörung nennen, nennen wir es Komplott. Das sogenannte Politbüro um Joe Biden hat ihn schon im Wahlkampf 2020 abgeschirmt, hat ihn zu Hause in Wilmington, Delaware schön ausruhen lassen, weil er schon da nicht auf der Höhe war.
Also ich finde, das sind zwei verschiedene Ebenen, ob die politischen Freunde von ihm ihn schützen wollen, das finde ich sozusagen als, finde ich nicht in Ordnung, aber es ist von mir aus in der kann eine politische Partei so entscheiden. Aber viel mehr treibt mich tatsächlich um die Rolle der Journalisten dabei. Und es gab ja auch, ich erinnere mich an deutsche Kollegen auch, die als Joe Biden dann den Schritt getan hat, zu sagen, ich trete doch nicht an, und Kamala Harris macht es, dann gesagt haben, ja, stimmt ja eigentlich, vor ein paar Monaten beim Gipfeltreffen mit anderen Staats- und Regierungschefs in Italien, da war der ja auch schon total klapprig. Und wo ich dann auch meinte, wo standen das in euren Texten? Also jetzt fällt es euch irgendwie auch im Nachhinein auf. Also das ist schon wirklich ein Problem, und das gibt es auch nicht nur in Bezug auf Joe Biden, das gibt es auch in Bezug auf Themen in Deutschland. Ich erinnere mich, dass wir bei uns in der Zeitung ein paar Tage bevor Nancy Faeser, damals noch Innenministerin, die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt hat, wir Vorabzahlen hatten zu den Zahlen für ausländische Tatverdächtige. Und da haben mir Kollegen von anderen Medien gesagt, seid ihr wahnsinnig, dass ihr das 3 Tage vorher rausballert? Denn dadurch verlängert ihr doch die Debatte über ausländische Straftäter nur. Seid ihr euch dessen bewusst? Und da war ich aus allen Wolken und dachte, Moment mal, wenn wir Zahlen haben, die stimmen, die valide sind, die exklusiv sind, warum sollen wir die nicht schon 3 Tage vorher rausgeben an die Öffentlichkeit? Wir geben auch übrigens gerne Sachen raus, die ein Minister nie verkünden möchte. Also wir machen uns ja gar nicht davon abhängig eigentlich, was wollen andere Politiker selber sagen, und machen wir das früher oder so, sondern wir haben ja sogar noch den Anspruch, eigentlich auch Dinge aufzudecken, die niemand jemals in der Öffentlichkeit sehen will. Kurzum, wir haben da als Branche auch ein Problem.
Wir haben da ein Problem, und ich kenne es von den Fluren in diesem Haus und in anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten, dass Leute sehr schnell mal sagen, das hilft der AfD, wenn man dies und das, wenn man beispielsweise die Situation in Freibädern und so weiter benennt. Aber bleiben wir jetzt nochmal.
Oder die Kritik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Die ist im Kern unberechtigt.
Okay.
Aber jenseits davon, Herr Seidel, bleiben wir mal bei dieser Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass alle deutschen Medien, die auf sich halten, haben Repräsentanzen in Washington. Es gab in der vergangenen Woche, ich muss es leider sagen, Sabine, und du nimmst es mir hoffentlich nicht persönlich, es gab ein unglaublich verkrampftes Gespräch des Deutschlandfunkmoderators mit seiner Kollegin in Washington, wo eine Frage kam, ob man hätte fragen müssen, warum habt ihr das eigentlich nicht berichtet? Die Frage war aber, ist das womöglich auch der aufgeladenen Kontroverse, dem aufgeladenen Diskurs zum Opfer gefallen? Wo ich dachte, wow, da hat sich aber jemand mit seiner Frage schön in den Fuß geschossen. Also ist das.
Herr Thaddeus, und trotzdem würde ich diese Kollegen zum Teil jedenfalls verteidigen.
Warum?
Auf der einen Seite finde ich es natürlich eine solche Wahnsinnsgeschichte, dass die eigentlich zu groß ist für den Journalismus. Das ist so King Lear-hafte Geschichte, wirklich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine Verschwörung. Es ist richtiggehend eine Verschwörung, und in dem Moment, wo du eine Verschwörung aufdeckst, begibst du dich in die Gefahr, für paranoid zu gelten. Mhm. Es gibt natürlich in Washington den alten Spruch, bloß weil du paranoid bist, heißt es noch lange nicht, dass es keine Verschwörung gibt. Aber sozusagen die Wirklichkeit über Joe Biden ist nicht irgendetwas aus Stahl und Beton, was einfach so feststeht, sondern ist auch eine Konstruktion, die sich aus dem ergibt, was die Leute drüber denken, auch was der Comment darüber ist, was sagt man nicht. Es gibt in Deutschland zum Beispiel ich weiß nicht, ob die noch gilt, die Regel, aber dass man, was weiß ich, über die Affären eines Ministers oder so eigentlich eher mal nicht berichtet.
Wann hast du das letzte Mal über die Affären eines Ministers?
Kann mich nicht dran
erinnern. Die Affären eines Ministers, hier gibt es zum Beispiel, wo Sie das jetzt gerade so besprechen, ja. Herr Seidel, es gibt hier eine sehr, sehr, die beiden Journalisten, Jack Tapper und Alex Thompson, haben mit 200 Leuten gesprochen. Das merkt man dem Buch auch an, weil sich Mosaikstein zu Mosaikstein legt. Wir erfahren, dass beispielsweise Joe Biden über den Tod seines Sohnes Beau Biden niemals wirklich hinweggekommen ist, und dass er das beschreibt. beschreiben mehrere Leute danach, ein anderer war, dass er rasch gealtert ist. Nichts, was wir nicht kennen würden von anderen älteren Menschen, die erleben einen schweren Schicksalsschlag und sind danach verändert. Das heißt, man erkennt die Logik dahinter. Und ich dachte dann, wir haben jeden miesen Schritt von Donald Trump, dem sind wir hinterhergegangen.
Aber was
jeden
hat das Tag eine Horror.
Es hat damit zu tun, dass auch unsere Kollegen aufgesprungen sind auf diese unsäglichen Banalitäten rund um diesen.
Aber man kann ja trotzdem über Joe Biden berichten.
Ja, warum ist das denn? Dann frage ich dich, warum das ist ausgeblieben, weil man die ganze Zeit immer noch anreichern wollte für den Fall, dass in Deutschland jemand nicht begriffen hat, Donald Trump wäre keine gute Alternative für die
Vereinigten. Gegenfrage: Angela Merkel hatte mal zum Ende ihrer Amtszeit hin diese Zitteranfälle. Und keiner wusste so ganz genau, woher die kamen. Wie hart warst du da hinterher in der Recherche?
Ich würde bei Angela Merkel früher anfangen. Ich fände es schön, wenn mit Angela Merkel jemand irgendwann mal ein kritisches Interview führen würde. Da wären wir schon einen Schritt weiter. Die Zitteranfälle kommen dann an dritter Stelle.
Aber trotzdem, auch da war ein gesundheitliches Problem, was für die ganze Welt offenkundig war. Und wir haben es dann doch, ich sage jetzt einfach mal so kollektiv wir, es wurden dann halt die üblichen Gutachten und Ferndiagnosen. Da waren wir auch nicht richtig hinterher und haben gesagt, ist das was Ernstes?
Es hat zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran gegeben, dass Angela Merkel komplett steuerungsfähig ist und im Vollbesitz ihrer kognitiven Fähigkeiten.
Ich sage nur, auch da war Journalismus eher etwas zurückhaltend. Das war bei Franklin D. Roosevelt so, da wurde geheim gehalten, dass er einen Rollstuhl brauchte. Winston Churchill, wussten alle, was der für Probleme hat, wurde weitgehend geheim gehalten.
Er hatte jetzt keine Probleme, sondern er hatte schön ein Sitzen oft.
Was ein gesundheitliches Problem ist, neben seinen schwersten Depressionen. Wie hießen die? Black Dog. Das war sogar ein feststehender Begriff. Also es ist nicht so, dass wir hier jetzt bei Joe Biden was enthüllen. Auf der anderen Seite mal aus dem journalistischen Alltag, wenn du als Reporter oder Reporterin fürs Weiße Haus zuständig bist, für den Präsidenten, bist du verdammt nochmal auf Informationen angewiesen, die du aus dem Team kriegst. Wenn das ganze Team dir sagt, das ist nichts, das sind die bösen Trumpisten. Du wirst ja kein Bulletin kriegen von irgendeinem Arzt. Das ist die Realität. Und dann kannst du überlegen, ich schreibe über meine Vermutung und so weiter, dann bin ich raus aus dem Spiel, dann brauche ich mich nicht mehr im Weißen Haus blicken zu lassen. Weil das, was du Verschwörung nennst, hat ja stattgefunden. Alle Menschen, die um Joe Biden rum waren, die ihn wie Prätorianer beschützt haben, die wussten, wenn der Joe weg ist, sind wir auch weg. Ja, also wir gehen gemeinsam mit dem unter, weil diese Staffs, diese Teams werden nie an den Nächsten weitergegeben, so wie hier, wo fast 90% sitzen bleiben, wenn die Regierung wechselt.
Aber du hast auch als Journalist oder
Journalistin ein ganz praktisches
Problem.
Aber es ist ein Aspekt.
Wo bleibt da das Vertrauen? Ich kann das Beispiel, meine Großcousine aus Milwaukee war mit ihrem Mann da. Das sind einfachere Leute. Und die haben, weil sie das mitbekommen haben, gesagt, das ist einer der Gründe, warum wir Journalismus-Schwierigkeiten haben zu glauben, weil wir
selektive Wahrnehmung,
das ist einfach schlicht so, dass du Leute hast, die gezwungen sind oder die nur im Fernsehen oder in den sozialen Medien verfolgen, was in der Politik läuft. Diese Leute sind aber klug genug, auch wenn es einfachere Menschen sind klug genug, um wahrgenommen zu haben, vor dem Fernsehduell, bei dem Joe Biden so durchgefallen ist, sie haben vorher wahrgenommen, der Mann beantwortet keine Reporterfrage. Mhm. Der Mann sagt nie irgendwas, wo nicht ein Teleprompter oder ein Zettel ist. Erzählen die Leute uns weiterhin, der sei fit? Und das ist dann keine Frage, die muss ich nicht psychologisch erklären, sondern verstehe ich, warum Leute misstrauen. Mhm. Das ist
absolut,
der
da, bin ich, da, da sind wir doch keinen Millimeter auseinander. Ich sage nur, dass Menschen, die bestimmte Meinungen haben, ändern nicht ihre Meinung aufgrund von Vorfällen, sondern suchen sich Fakten, um ihre Meinung zu bestätigen.
Die beiden sind zum Beispiel der Meinung.
Meine Stepptante Betsy aus West Illinois hatte ein völlig anderes Erleben. Also jetzt mit anekdotischer Evidenz zu kommen, ist totaler Unsinn. Das erodierte Vertrauen, das ist ein Punkt. Und darüber habe ich am letzten Wochenende einen sehr deutlichen Kommentar geschrieben, warum die Prostata politisch ist. Weil das dass Joe Biden jetzt mit seiner Prostatakrebserkrankung an die Öffentlichkeit geht, passt doch in dieses Öffentlichkeitsspiel. Er versucht, die Debatte über dieses Buch klein zu halten, indem er sozusagen mit einem Gegenfeuer arbeitet. Ältere Herr, der mal beim Urologen war, weiß, dass Prostatakrebs ein sehr, sehr langsam wachsender ist. Die entscheidende Frage ist, wie lange Woher wusste er das? Deswegen die Frage, wie politisch ist die Prostata? Wann hätte er das bekannt geben müssen? Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderer Fall.
Ich bin gespannt, wie du jetzt den Bogen baust von der Prostata zu dem, was du eigentlich sagen wolltest, ehe ich dich unterbrach.
Aber ja, du genau. Musst nicht unbedingt du hast mich unterbrochen, sodass ich jetzt dieses Prostata-Thema hier plötzlich habe, was ich gar nicht
schieb's weg.
Wollte. Das ist nicht frauenfeindlich gemeint, aber du hast keine.
Das beruhigt mich sehr. Okay, also ich wollte nochmal ganz kurz sagen zu dem, zu deinem Inschutznehmen der White House-Journalisten da.
Nicht erklären, nicht Inschutznehmen.
Ja, weil es gibt natürlich, also ich weiß nicht, wie das in den Medien gewesen ist, für die du gearbeitet hast, bei Spiegel war es ja zum Beispiel auch so, es wird natürlich sauber getrennt zwischen den Hauptstadtjournalisten und den Investigativteams, die es dann noch gibt.
Bestimmt.
Damit eben genau das...
Die sind immer zum Innenminister.
Nee, aber damit sozusagen genau diese Konflikte, die du beschreibst, nicht ausschlaggebend sind am Schluss für die Berichterstattung, sondern das gibt es noch andere Kollegen, die haben eben dieses Informationsbedürfnis von den Regierungsstellen eben nicht und können dann ein wenig freier und auch mit anderem Zeit, also nicht so einen hohen Zeitdruck wie die aktuell arbeitenden Journalisten diesen Dingen nachgehen. Also das ist nicht unbedingt so, dass es immer ein und dieselbe Person sein muss.
Absolut.
Ich erbitte, also Sabine, wir fünf, die wir hier sitzen, tun das. Wir erbitten ja das Vertrauen unserer Hörerinnen und Hörer, unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das können wir doch eigentlich nur machen, wenn wir sagen, das, was wir wissen, sagen wir euch, auch wenn es unkomfortabel
ganz
ist.
Ganz genau, das sehe ich genauso. Und ich finde, dass das wirklich eine, also sie haben den gesamten Journalismus diskreditiert damit. Also das ist wirklich ein großes Problem. Und so viel Ehrlichkeit muss dann eben auch sein, sie haben uns allen einen Bärendienst erwiesen. Also in diesem von mir aus auch guten Bestreben, da diesen demokratischen Kandidaten irgendwie nochmal einmal durch diese Präsidentschaft zu hieven, er war längst nicht mehr fähig. Also es gibt ja da Ausführungen, arbeitsfähig von 10 bis 16 Uhr, wenn überhaupt mal im Office zu Bett gegangen, 16.30 Uhr. Und ich weiß nicht, also das sind ja so, auch so Details, wo man sagt, das geht nicht. Du kannst die Welt nicht derartig belügen und dann aber glauben, dass die Demokraten als die besseren Menschen angesehen werden und als die besseren Präsidentensteller.
Ja noch die Argumente. Und
das Trump, ist es ja. Du auf dem goldenen Tablett. Ja. Und das ist wirklich.
Seite, Sie müssen gleich unbedingt bei Friedrich Merz anrufen, ob der schon im Bett ist.
Ja, der steht gleich wieder auf.
noch ein kurzes sozusagen Kontext- und Rechtfertigungsargument. Alles richtig. Alles richtig, was hier gesagt wird als Anklage gegen die Journalisten. Nur stellen wir mal den Schalter um und treffen Aussagen wie: Trumps Hirn ist Matsch. Trump kann sich nicht länger als 3 Sekunden konzentrieren. Trump hat keine Ahnung davon, was er gestern gesagt hat und so weiter. In dem Moment, wo die Zone mit Shit geflutet ist, was eben die Trump-Taktik ist, in dem Moment werden auch die gegenteiligen Aussagen wertlos. Also zu sagen,
wobei darauf verweist Jake Tapper auch, dass Trump ist die ganze Zeit ja gesagt worden, er ist psychologisch nicht fit.
Genau.
Und daraufhin hat sich Donald Trump einem öffentlich ausgebreiteten Kognitionstest unterzogen, wo er dann natürlich gesagt hat, das seien die besten Ergebnisse, die jemals
ein mit 70er ein stabiles hat, Genie, genau. Und dann
hatte ich schon vergessen, Stable Genius, genau.
Genau.
Ja. Also,
in dem Kontext verlieren auch sozusagen wahre, realistische, empirische Aussagen sozusagen ihre Kraft.
Ja, weil das Vertrauen weg ist.
Das Vertrauen haben aber die Leute zerstört, die Zone mit Shit geflutet haben.
Ich vertraue euch nach wie vor, ganz und gar. Und freue mich deswegen sehr, dass wir uns am 24. Juni wiedersehen. Dann tatsächlich wieder schön hier in diesen Räumlichkeiten. Wir werden Dinge zu besprechen haben. Vielen Dank für heute. Euch allen vielen, dass ihr Zeit hattet. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugehört und zugeguckt haben. Vielen Dank unserem ganz, ganz exklusiven Saalpublikum hier, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Dankeschön. Vielen Dank wie immer dem tollen Team. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war's.
Danke.
Doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht. Das ist kein lauschiges Plätzchen, das ist ne ziemliche Stadt, damit man da alles gut sehen kann. Da braucht man schon einige Watt. Na Watten, was ist denn für eine Stadt denn? Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann, oh, was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das eine Sache ist, Berlin im Licht. Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann, oh, was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. So soll zum Beispiel das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner nannte in der RBB24-Abendschau die Spiele von Paris als Vorbild.
Genau so etwas möchte ich für Berlin. Ein Investitionsprogramm mit einer großartigen Sportveranstaltung in Berlin, was nachhaltig wirkt, wo die Berlinerinnen und Berliner einen Mehrwert haben. Das ist mir wichtig.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Die Initiative No Olympia Berlin will die Spiele in der Hauptstadt verhindern. Sie hat ein Volksbegehren gegen die Austragung angekündigt. Im Gazastreifen haben zwei neue Verteilzentren begonnen, Hilfsgüter zu verteilen. Die dafür verantwortliche Stiftung wird von Israel und den USA unterstützt. Kritiker halten die verteilten Rationen für viel zu klein. Heute brach Chaos aus. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen. Israelische Kampfhubschrauber versuchen nun, die Menschenmenge aufzulösen.
Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielterer Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger verabschiedet worden. In seiner Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Gleichzeitig wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt.